Es ist Montag, der 22. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr, sehr glücklich und froh, dass sie wieder an meiner Seite ist. Und sie ist gerade rechtzeitig erschienen, um den 300. Geburtstag von Immanuel Kant mit mir zu feiern. Niki Hassania ist da.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, ich sag's dir ganz klar, Gedanken ohne Inhalt sind leer. Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Ja, so ist es. Und all das und mehr hat Kant mich gelehrt. Und was lachst du denn da?
Ich habe ihn gehasst. Immer
Warum
schon.
Warum denn?
Weil er stand.
Du hast gedacht, er wird nicht umsonst mit C-U-N-T geschrieben. Ne? Wer Kant heißt, der muss sich auch gerne verhalten.
Nein, aber er war für mich so ein Beispiel von diesen Philosophen, die ihre Sätze so formuliert haben, dass keiner sie kapiert.
Mhm.
Und
hallo, was ist denn an dir? Also,
ja, aber als ich 14 war oder so, ich weiß noch das Wort Maxime, wo ich mir dachte, was?
Sprich Deutsch.
Das ist ein ganz, sprich Deutsch mit mir. Das ist ein ganz normaler weiblicher Vorname. Und ich habe schon damals danach gelebt, als mein Lehrer mir das gesagt hat, habe ich gedacht, natürlich, vielen Dank, Herr Konopka, klar, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte, der kategorische Imperativ, selbstverständlich. Selbstverständlich.
Übersetze es jetzt bitte.
Was du nicht willst, was man dir tut, das füge ich auch keinem anderen zu.
Danke, Herr Laumann.
Ja, naja, so ist es.
Deshalb liebe ich Heinrich Heine dafür,
dass
er den Satz geprägt hat. Die Lebensgeschichte des Immanuel Kant ist schwer zu beschreiben, denn er hatte weder Leben noch Geschichte.
Wie schön.
Ja, weil er wohl so als Stubenhocker
bei Kant, interessant ist, in den letzten Lebensjahren hat er als eine Art soziales Experiment an sich selber ausprobiert, wie es ist, auf jeglichen Genuss zu verzichten, sich jeglichen Genuss leiblich, geistig, alles zu versagen und hat also auf alles verzichtet, auf jede Form des Genusses, des positiven Reizes, nur um auf seinem Sterbebett festzustellen, ja, das war nix. Was für eine tolle Erkenntnis. Wenn du so an deinem letzten Lebenstag denkst, das hätte ich mir auch sparen können die letzten Jahre. Fand ich toll.
Goodbye.
Das hat mich traurig gemacht.
Moderate Preisanpassung tut uns in der Seele weh. Krabbenbrötchen kostet jetzt stolze 15 Euro, das berichtet Der Fokus, Hamburgs beliebtes kulinarisches Highlight, das Krabbenbrötchen, wird immer teurer. Besonders auffällig ist der Preisanstieg beim traditionsreichen Imbiss Brücke 10 an den Landungsbrücken. Wie die Bild-Zeitung berichtet, stieg der Preis hier innerhalb einer Woche von 13,50 Euro auf satte 15 Euro für ein Brötchen mit 100 Gramm Krabben. Die Konkurrenz im Umland lässt die Preise zwischen 7,90 Euro und 12,90 Euro schwanken. Also das ist natürlich krass, ne? Gosch hat übrigens auch jetzt mittlerweile gesagt, also die nehmen es in 25 Filialen von der Speisekarte. Das Krabbenbrötchen, muss man sich mal vorstellen, Zitat, wir wollen unsere Kunden nicht mit horrenden Preisen für ein Brötchen vor den Kopf stoßen, deshalb machen wir eine Pause. Das ist ja der Hammer, oder?
Machen Sie den Edeka, die sich immer mit Coca-Cola und Kelloggs anlegen.
Richtig, ja. Das Krabbenbrötchen, Krabbengate.
Ja, aber ganz ehrlich,
ja, hier an den Landungsbrücken, bei uns um die Ecke.
Vorher war es 13,50 und jetzt sind es 15. Ja, also verstehe ich nicht falsch, aber das heißt, bei 13,50 haben alle gesagt, top, lohnt sich.
Richtig, ja, super, ja.
Ja, Krabbenbrötchen, ja, nicht meins.
Scholz hatte doch irgendwann im letzten Jahr doch mit Macron, da war doch Macron hier in Hamburg, da hat doch Scholz unten an den Landungsbrücken, hat er doch natürlich...
Stimmt, da habe ich mich so geniert, weil ich mir dachte, wenn er in Frankreich ist, kriegt er da so Froschschenkel
oder
und...
Coco Vin oder so, ja.
Und was haben wir hier bei Wind und frischer Brise?
Ja, und dann...
Gibt's ein Krabbenbrötchen, wo
so
ihm dann alles vom Mund runterhängt.
Fürs Foto, weil es auch noch kacke aussieht. Mir fällt ein, diese Geschichte mit den Krabben, die immer teurer werden, die kommen ja jedes Jahr. Ich erinnere mich noch an die Episode, als ich mit Oma und Vater auf der Terrasse saß und dann war so eine Loriot-artige Situation, also nach jedem Satz war ungefähr 2 Minuten Pause und dann sagte meine Oma, ja, die Krabben sind so teuer geworden. Dann habe ich gesagt, so auf der Terrasse, wir saßen alle, dann sage ich, ja, das liegt an diesem Fisch, der die ganzen Krabben wegfrisst und die Fischer weniger haben, es gibt weniger, deswegen wird es teuer. Ich glaube, das ist irgendwie dieser Wittling oder so heißt das, der frisst die ganzen Krabben weg. So. Und deshalb werden die Krabben so teuer. Kurze Pause. Oma, Tomaten sind auch teuer geworden. Und dann mein Vater auch in die Pause. Ja, das hat aber jetzt nichts mit dem Wittling zu tun. Der kann nichts dafür.
Gucken mal, wer da spricht.
Bundespräsident Steinmeier. Ja, also unser Bundespräsident ist auf Staatsbesuch in der Türkei. Er wird wohl am Mittwoch dann auch in Ankara sein. Also er ist, also Steinmeier ist bei Erdogan. Also da haben wir dann diesen, ja, da haben wir diesen Mann, der in den letzten Jahren nun wirklich auf du und wirklich in engster Umarmung mit den Schurken dieser Welt war. Und Erdogan ist ja auch nicht viel besser, ne? Und
das wird dein also, Steinmeier-Bashing ja. In letzter Zeit, was hast du denn?
Ach, eigentlich, ich ganz ehrlich, also, naja, also erstmal dieses wirklich...
Du willst Habeck lieber als
dieses total. Ja, natürlich, aber nur um Söder zu verhindern. Also schauen Sie, das geht ja jetzt hier nicht nur um Bayern, ums Land. Nein, also da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Ich halte Steinmeier wirklich für keinen besonders mitreißenden Bundespräsidenten. Und ich finde...
Es sei denn, er brüllt wie Schröder.
Ja, wenn der Schröder imitiert im Wahlkampf 2009. Die SPD ist nicht das alte Möbelstück.
Das man
in der Gegend hin und her. Und da haben sie alle gesagt, Frank-Walter, du musst jetzt noch ein bisschen schwitzen, krempel das Hemd auf.
Das war toll.
Das war toll. Einerseits total, also wirklich auch dieses total überflüssige Buch Wir und diese nie wirklich sauber aufgearbeitete Verstrickung in wirklich all das, was unserer Bundesrepublik heute massive Schwierigkeiten bereitet. Auf der anderen Seite ist es derselbe Mann, der seiner Frau, seiner Lebensgefährtin eine Niere gespendet hat. Und jemand, der so etwas tut, der hat natürlich meinen höchsten Respekt. Und sie lebt ja auch schon 14 Jahre jetzt mit dieser Niere. Also er hat ja offensichtlich auch eine sehr gute Niere gespendet. Und das ist auch beachtlich. Aber nochmal zurück zum Besuch
würdest
von Frank-Walter Steinmeier.
Würdest du mir eine Niere spenden?
Wir alle wissen, welchen... Also,
warum kannst du einfach mit, Ja sagen?
Weil wir alle wissen, wie du mit deinem Körper umgehst. Ich habe diese richtig geilen Organe. Und wenn ich... Stell dir mal vor, ich spende...
Du bist
spende
wie einer von denen, der den Obdachlosen Geld gibt, aber nicht für Drogen oder Alkohol. Ich gebe dir nur eine Niere, wenn du dich gesund ernährst.
Genau, wenn ich einem Obdachlosen Geld gehe, dann steige ich dem den ganzen Tag hinterher, um zu gucken, was er mit meinen 30 Cent macht. Na. Jetzt gehen wir mal schön hier an dem, diese kleine Flasche Chantrey, die stellen wir wieder zurück. Ne? Da gehen wir erstmal direkt zum Obststand. So mache ich das.
So bei 50 Cent, aber nicht alles auf einmal ausgeben.
Ja, so, ich würde es doch, wenn ich dir ein Organ spenden würde, ich würde doch den ganzen Tag hier sitzen, wenn du wieder zum Süßigkeitenregal gehst oder zur Schublade. Ich würde ja den ganzen Tag, ich wäre stinksauer. Aber zurück zu Steinmeier. Was erwartest du dir?
Ich mag ihn.
Ja, also ja. Erdogan war, also wir haben es ja
bei... Zurück zu Erdogan.
Richtig, ja,
genau.
Zurück zu Erdogan. Ja.
Können wir kurz erwähnen, dass er gerade den Hamas-Führer...
Ja.
Man der ist ja nochmal Ismail Haniya, der...
Ja, man war wirklich, also...
Alle drei Söhne bei einem... Ja. Schlag des IDF
genau.
verloren
und er hätte
hat.
Glücklicher nicht sein können darüber. Weil,
genau, stimmt, ja, das waren
ja
dann Märtyrer
und
so.
Ja.
Aber dann empfängt er diesen Trottel und wir wissen alle, wie Erdogan zu diesem Gaza-Konflikt gerade da steht.
Nee, also entschuldige kurz, Erdogan macht Deutschland zum Vorwurf, also im Nahostkonflikt zu schweigsam zu sein und Israel gegenüber gebeugt. Und also da für Erdogan ist der Fall klar.
Netanyahu ja nonstop mit Hitler.
Richtig.
Und auch kurz nach dem 7. Oktober, was er da gesagt hat öffentlich.
Vollkatastrophe.
Ich konnte wirklich, also man ist ja viel gewohnt von Erdogan, aber da war ich wirklich so mit offenem Mund vorm Fernseher und dachte mir, absolut schamlos.
Und Steinmeier zieht ihm jetzt die Hammelbeine lang, oder was?
Ja, aber er ist ja immer noch unser Partner. Wir brauchen ihn, um...
Steinmeier.
Nee, Erdogan. Also. Wir brauchen ja immer noch, Steinmeier auch. Erster Mann im Staat, Micky.
Ja, ich weiß.
Aber... Immer noch für unser Flüchtlingsdeal ist Erdogan ja immer noch wichtig. Aber ich finde das wirklich, also dieses Treffen mit diesem Hamas-Führer jetzt aktuell, wie er ihn da begrüßt mit Küsschen und Wangentätscheleien und sonst was.
Ja, und was macht er jetzt mit Steinmeier, wenn der kommt?
Damit es gerecht wirkt, wird er ihn natürlich auch mit Zungenkuss begrüßen.
Ich bin sehr gespannt, was passiert. Wir werden das beobachten. Wir bleiben im Bereich der Schurkenstaaten.
Die Schlagzeile des Tages.
Lavrov verrät Angriffsplan. Russland will offenbar Kharkiv erobern. Das berichtet das ZDF. Moskau plant eine entmilitarisierte Zone in der Ukraine und will dafür offenbar auch die Millionenstadt Kharkiv einnehmen. Das verrät Außenminister Lavrov in einem Radio-Interview. Ja, sie wollen die Stadt mit einer Offensive im Sommer erobern. Das deutete er in einem Interview mit mehreren russischen Radiosendern an. Ziel sei die Schaffung einer entmilitarisierten Zone. Also die entmilitarisierte Zone müsse, Zitat, weit von der russischen Grenze entfernt sein, um russisches Territorium vor Angriffen mit Langstreckenraketen zu schützen. Du warst so, wovon warst du noch so gleich so sehr begeistert?
Ich fand die Headline im Spiegel so toll. Lavrov deutet offenbar russische Sommeroffensive auf Kharkiv an,
ja.
Wo ich mir dachte, das klingt wie so ein Sommerfestival. Das
klingt wie so eine
so.
Silber. Also herzlich willkommen hier zur großen Sommeroffensive aus dem Europapark Rust. Also es
direkt
ist
direkt nach Rock am Ring kommt die Sommeroffensive.
Die Sommeroffensive von. Naja.
Absurd.
Also dass diese Sommeroffensive jetzt so leidenschaftlich in der Öffentlichkeit vertreten wird, der Zeitpunkt ist mutmaßlich nicht zufällig, da wir ja gerade eben am Wochenende erfahren haben, dass ist
das Repräsentantenhaus.
Ja nun, genau, also dass das Repräsentantenhaus für die Ukraine-Hilfen gestimmt hat, also 61 Milliarden US-Dollar umfasst das Hilfspaket, 23 für eine Aufstockung des Militärbestandes sind gedacht und dann die restliche Finanzhilfe ist das Darlehen, weswegen hat wahrscheinlich auch Mike Johnson das Ganze auch durchgekriegt. Das war ja nicht nur eine gute Botschaft für die Ukraine, sondern, wie ich finde, auch eine gute Botschaft für die USA, für das sogenannte Bipartisanship nennt man es ja. Also dass im Grunde genommen zwei jetzt nicht gerade sich, also wohlgesonnene Parteien, aber doch konstruktiv miteinander können und dass so viele.
Was aber absurd ist, wenn du überlegst, die Republikaner, das ist Reagans Partei, für die Russland der Erzfeind war.
Ja.
Und das sind ausgerechnet jetzt die Hilfen für die Ukraine geblockt haben die ganze Zeit. Und ich meine auch jetzt noch einmal diese Republikaner, da merkt man, was Trump da verändert hat in den letzten Jahren.
Na, also in der Sicht der Trumpisten, wie man sie gerne nennt, sind die Demokraten offensichtlich der größere Feind als Russland in dieser Logik. Und aber dass halt eben doch auch sehr viele Republikaner für dieses Paket gestimmt haben, ist eben nicht nur eine Botschaft an die Ukraine, sondern auch, finde ich, ins Land hinein, dass es offensichtlich doch einigen noch möglich ist und dass sie willens sind, konstruktiv mit den Demokraten zusammenzuarbeiten oder im Zweifel die weitreichenden Folgen eines möglichen Sieges Putins zu erkennen. Und,
ja, und dass unsere Angst vor Trump zwar berechtigt ist, aber die Amerikaner doch auch mehr sind als das.
Das Kleingedruckte.
Baerbock verärgert über Berichte zu Streit mit Netanyahu. Das berichtet die Welt. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich verärgert über Berichte geäußert, wonach es einen massiven Streit zwischen ihr und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gab. Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, war mit dem Stab des Premierministers in Kontakt und hat klargemacht, was wir von solchen verzerrenden Veröffentlichungen halten, sagte die Grünpolitikerin am Freitag bei einer zum Abschluss des Treffens der Gruppe 7 großer Industrienationen auf der italienischen Mittelmeerinsel Capri. Auch schön. Auf die Frage eines Journalisten, ob sie über den Vorgang bereits mit Netanyahu gesprochen habe, da sagt sie, wir berichten nicht aus vertraulichen Gesprächen. Ja, also es muss ja diesen Streit gegeben haben und es ging um Aufnahmen aus Gaza, die von israelischer Seite gezeigt wurden. Zu sehen waren volle Märkte mit Lebensmitteln. Baerbock kritisierte laut dem Bericht, dass die Bilder nicht die wahre Realität im Gazastreifen zeigten. Mancherorts herrsche Hunger und Netanyahu soll erwidert haben, dass es keine Fälle von Hunger dort gebe. Also
darüber wird ja auch gerade diskutiert, ob Israel nicht gerade den Hunger als Kriegsmittel, als Waffe einsetzt in Gaza. Und sogar die Lebensmittel, die es gibt, sollen unglaublich teuer sein. Irgendein Sack Kartoffeln, 50 Dollar oder so. Ja. Du denkst, wer soll sich das leisten? Also es herrscht einfach Elend.
Ich habe gar keinen Zweifel daran, dass es diesen Hunger und dass es dieses Elend gibt.
Auch so, worüber demnächst auch zu reden sein wird, sind wirklich so, was kontaminiertes Wasser angeht.
Ja, klar.
Was man da immer hat,
Durchfall,
Typhus, keine Ahnung,
was es
da für Krankheiten.
Ich möchte noch mal kurz auf das in diesem Podcast häufiger zitierte Ahrtal verweisen, was da los war, mitten im Herzen Deutschlands, nach wenigen Tagen nach der Flut, wie schnell es dort schon zu solchen, also wirklich
die Hygiene
so
einfach, genau, in Deutschland hattest du direkt so
exakt.
Probleme dann damit und dann kannst du dir vorstellen, was da los ist. Ja. Und ich stelle mir aber trotzdem die Situation.
Also Baerbock und Netanyahu.
Baerbock und Netanyahu, dass Netanyahu Baerbock dann so ein Foto auf seinem Handy zeigt mit so einem Apfel und sagt: See, Food.
Food.
Food, the food.
Ja.
Und Baerbock ist dann so trotzdem auch.
Ja, nix Food. Hunger.
Und sagt dann, willst du mal meine Fotos auf dem iPhone sehen? Und dann packt sie ihr Handy aus, was da so diese Spider-App hat.
So, mit dem gebrochenen Glas.
Mit dem gebrochenen. Und dann vergleichen diese Leute schick im Anzug, was es für ein Elendslevel da gerade gibt.
Das ist eine absurde Situation, wenn man sich gegenseitig die Sachen dann einfach auf dem Handy zeigt.
Total, aber ich muss gestehen, ich finde es jetzt auch so peinlich von Baerbock, weil das wurde ja berichtet, dass es diesen Disput gab. Er sagt, es gibt da Essen, sie sagt nein. Dann denke ich mir jetzt für Baerbock, let it go. Ja, also weil was willst du da noch diskutieren? Du
ob
merkst,
sie auch das Video von Didi Haller vorhin gezeigt hat? Hier, Palli.
Und jetzt ärgert sie sich über diese Berichterstattung, wo ich mir denke,
ja klar.
So, lass es doch einfach. Darum geht es doch jetzt einfach gar nicht.
Ja,
und,
aber man will natürlich auch eine, wie soll ich sagen, also was Baerbock sich natürlich wünscht als Außenministerin, ist zumindest so eine Form der, wie soll man sagen, Durchdringungssimulation, dass die Leute das Gefühl haben, wenn die deutsche Außenministerin zu Netanyahu geht, dann hört der auf sie und sagt, ja danke, also da muss ich nochmal umdenken. Ich glaube, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein als das. Und
ich bin jetzt einfach froh, dass wieder auch über Gaza gesprochen wird, weil nach diesem drohenden Dritten Weltkrieg Iran-Israel, was jetzt wohl in Anführungsstrichen ein bisschen wieder Ruhe im Karton ist, dachte ich mir auch, als diese Debatten losgingen, dachte ich mir, keiner spricht über Gaza, keiner spricht mehr über die Geiseln, wie schnell das alles geht.
Absolut.
Und
die unbequeme Meinung.
Söder sieht FDP-Papier als Scheidungsurkunde für Ampel. Das berichtet NTV. Spitzenpolitiker von CDU und CSU werten das Beschlusspapier der FDP für eine neue Sozial- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung als Zeichen dafür, dass die Ampelkoalition kurz vor den Aus stehe. Das ist nichts anderes, wie eine Scheidungsurkunde für die Ampel, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder der Bild am Sonntag selbstverständlich. Carsten Lindemann wiederum sagte, das Papier liest sich wie Lambsdorff 2.0, also spielt ein bisschen auf das Papier von 1982 an. Ein Papier, damals ging es um die Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Und das gilt als Scheidungsbrief, denn danach wurde dann die sozialliberale Koalition aufgekündigt. Also es ist, wie in den letzten Wochen, häufiger so, die Ampel ist sich vermeintlich einig in ihrer Politik und dann kommt die FDP um die Ecke und die wollen dann heute in einer Präsidiumssitzung über dieses Papier mit schärferen Bürgergeldregeln beraten. Das zweiseitige Papier sieht unter anderem vor, dass Jobverweigerern, also die, wie heißen sie so schön?
Totalverweigerer.
Künftig 30% ihrer Leistung sofort gekürzt werden. Bislang ist das nur stufenweise möglich. Und es geht natürlich auch in diesem 12-Punkte-Papier geht es unter anderem auch darum, dass die Rente mit 63 abgeschafft werde, steuerliche Vorteile für das Leisten von Überstunden, Bürokratieabbau auf mehreren Ebenen, unter anderem auch im Bausektor. Das klingt vernünftig. Die anderen Sachen stoßen natürlich auf heftigste Gegenwehr seitens der SPD. Klingbeil hat sich schon geäußert, während die CDU natürlich frohlockt und immer sagt, ey Leute.
Die stehen immer am Seitenrand und sagen, jetzt ist Schluss, Neuwahlen.
Ja, entweder Neuwahlen oder sie sagen immer, ey sorry Leute,
komm mal FDP zu uns.
Mit uns ist das kein Thema, machen wir doch. Weil es ist natürlich klar, die FDP ist immer auch so eine verkappte CDU in der Ampelkoalition und kommen da ja, also ich meine, das Thema Bürgergeld. Das
trojanische Pferd.
Ja, ne, also manchmal der trojanische Esel. Also es ist schon interessant, denn die CDU, allen voran Jens Spahn, die wollen ja den Totalverweigerern die Kohle komplett streichen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon mal ein Kompromiss, es sind in Anführungsstrichen nur 30%.
Richtig. Ja, klar, ne, ich meine, die FDP, es geht jetzt auf die Landtagswahlen zu, die stehen jetzt bei 6%. Natürlich geht denen der Arsch auf Grundeis.
Aber ich habe wirklich, ich muss rückblickend sagen, ich habe das Wort Koalition, ich bin 39 Jahre alt, ich habe es in all diesen Jahren anscheinend echt nicht gecheckt. Ich habe Koalition so als Team empfunden und du merkst ja wirklich seit Tag 1, jeder hat so ein, und wäre das wenigstens so abgesprochen, mhm, dass jeder so eine Rosine hat, mhm, die dann von den anderen auch so abgenickt wird. Ja. Aber noch nicht mal zu diesem Kompromiss kam es. Ich dachte wirklich, man hat Ideen, wo alle drei sich drauf einigen, mhm, und die bringt man, bespricht man vorher hinter geschlossenen Türen im Hinterzimmer.
Im bum, 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 bum.
Und dann präsentiert man sie dem Volk. Aber ja, so ist es ja wirklich immer, die Partei hat jetzt ein 12, warum eigentlich 12 Punkte? Hat das irgendwie,
klingt ja besser, Zahl, als wenn sie nur einen Punkt hätten oder zwei.
Aber dann würde es so ein bisschen dringlicher, ja, als 12.
Ja, 12 Punkte klingt ja toll. 12
wenn
Monate, 12
davon
Punkte, 12 Apostel,
it's okay, ja,
genau, 12 Monkeys. Es ist ja super. Ja, du hast es ja richtigerweise gesagt. Also ich glaube sogar, dass die Ampelpartner am Anfang der Koalition das auch selber geglaubt haben. Also der Gedanke war ja immer, sie bringen alle ihre Stärken ein. Jeder bringt seine Stärken ein. Und alle gewinnen. Und jetzt merkt man aber, nee, die arbeiten halt einfach alle gegeneinander. Jetzt, wo es langsam schon auf die Bundestagswahl 25 oder mögliche Neuwahlen zugeht, da ist jeder mittlerweile sowieso schon irgendwie für sich selbst unterwegs. Und so wie die FDP, also klar, alle mutmaßen jetzt, das ist wieder ein weiteres Provokationspapier, dass jetzt endlich jemand sagt, wir lassen jetzt die Ampel, also als würde, sagen wir es mal so, Christian Lindner geht vor, so wie viele Männer, wenn sie aus einer Beziehung raus wollen, aber sich nicht trauen. Gerade Männern wird ja dieses Verhalten angedichtet oder nachgesagt, dass sie so lange diese Beziehung schleifen lassen und Provokationen setzen, bis die Frau sagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll, weil der Mann nicht die Traute hat, dieses Trennungsgespräch zu führen. Also setzt Lindner jetzt immer solche Punkte, dass bitte jemand anders jetzt diese verdammte Koalition platzen lässt, weil die FDP selber nicht machen will, weil immer noch dieses Ding, dieses berühmte Damoklesschwert über Lindner hängt, dieses lieber nicht regieren als schlecht oder als falsch regieren. Und deswegen möchte er man will natürlich nicht der Verpisser sein aus der Regierungsverantwortung. Aber es ist auch klar.
Bitte mach Schluss.
Bitte mach endlich Schluss.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Ja, also jetzt müssen wir mal toben. Tino Chrupalla war gestern bei Karen Mioska. Also das ist ja wirklich, also ich befehle mir, also ich bin mit den, also es war, wir haben...
wir wollen wir den Leuten verraten, wie wir reagiert
haben? Ja, natürlich. Also wir haben es gesehen.
Wir waren bereit zu hassen.
Ja, absolut.
Wir waren absolut wirklich, wir hatten die Mistgabeln schon bereit.
Natürlich, weil es ist ja Chrupalla von der, ich meine, der ist der AfD-Chef.
Und
ja,
was habe ich dir danach gesagt?
I like him.
I like him.
Hast du gesagt?
Er war charmant, er war witzig.
Ja.
Und
also zumindest bevor Nadine Lindner und Joe Keser dazu kamen, die haben da natürlich...
das war auch geschickt, weil...
Ja.
Also Karin Mioska,
sie
macht ja echt einen tollen Job. Ja.
Ne, sie hat erstmal ein bisschen gegroomt.
Sie macht, aber diese Position ist wirklich Horror.
Ja.
Weil du willst ein fairer Gastgeber sein... Mhm. Und sobald du aber zu hart wirst, wird dir nach der Sendung vorgeworfen, ja, seht ihr, die Opfer, die AfD wird dir immer vorgeführt und so, die haben gar keine Chance, weil direkt sind die Öffentlich-Rechtlichen mit ihrer Agenda unterwegs, ja. Also
du bist ja auch oft Zahlen, du also alleine schon quantitativ versetzt du den AfD-Kandidaten, die Kandidatin einer Talkrunde ja immer schon in die Minderheitsposition.
Ja, bei
Lanz
fällt dir das
fühlt sich
auch oft auf, so. Dann hast du einen von der AfD, drei, ja, so, ich sag jetzt mal, vernünftige Journalisten, inklusive den Moderator selbst, der dann so sagt, ich bitte Sie, Herr Chrupalla,
und was reden Sie denn da? Und
und ich kann es voll verstehen, also hier auch kein Vorwurf an Lanz, aber nach der Sendung bringst du Leute dazu, das Gefühl, sogar wenn sie Anti-AfD sind, denkst du so, ja, so fair war das jetzt nicht.
Ja, das, und vieles das ist, spielt sich ja auf der Gefühlsebene
ab.
Ne? Es geht in erster Linie
um
das Gefühl.
Und das ist schwierig, weil mein Eindruck war natürlich, hey, das waren von Karin Mioska echt Softball-Questions. Und da kann er sich wirklich dann auch gut rausreden mit Witz, indem er ja auch hier den Kra selbst vom Bus geworfen hat. Und
das war
lustig.
Genau, also es ging ja schon, also sie war zugewandt und freundlich und es wurde in den ersten ein, zwei Minuten schon auch gelacht. Das war so ein eigentlich nettes Miteinander und da dachte ich mir, oh Gott, das wird bei Twitter, aber da geht dann natürlich direkt, weil
es wird über die Programmatik gelacht.
Ja, es wird ja erwartet, dass wenn jemand von der AfD da ist, dass du natürlich sofort den Kiefer einrenkst, beziehungsweise dass du den Unterkiefer vorstülpst und dann also
und
Visier runter.
Und du Schwein rufst.
Ja, genau. Das kann man ja auch, also das ist ja auch möglicherweise moralisch geboten, und das ist ja inhaltlich, gibt es ja auch reichlich Anlass dazu, aber rein performativ ist damit auch nicht viel zu gewinnen. Also nach meinem Dafürhalten, freundlich und zugewandt lächelnd jemanden einfach mal richtig durchzugrillen oder wie bei dem berühmten Froschgleichnis die Temperatur sukzessive zu erhöhen, scheint mir vom Angang her das Beste zu sein. Aber es ist nicht einfach. Also jemanden direkt von Sekunde 1 an zu konfrontieren und zu sagen, was für eine absolute Schweinepartei das ist, mit was für einer vor allen Dingen auch inhaltsleeren Programmatik, führt ja auch nicht zum gewünschten Ergebnis. Es ist nicht leicht, und wie du gerade sagtest, dann als das Thema Kra kam und das Buch von Kra und dessen wirklich krude, frauenverachtende Thesen, da sagte dann Herr Kruppalla auch noch, wissen Sie, ich weiß gar nicht, ob er das Buch überhaupt selber geschrieben hat. Es war auch wirklich tatsächlich auch eine gute Pointe.
Die Grünen bei Baerbock haben darauf bestanden, dass sie ihr Buch selbst geschrieben hat, und ihr war so, ey, er war es vielleicht gar nicht.
Aber in dem Buch von Kra, das fand ich auch faszinierend, da ist ja die Frau wirklich so eine Art Nutztier, ne? Es war mir in dem Sinne auch nicht so ganz bewusst, wie abstrus das alles ist. Als dann Nadine Lindner vom Deutschlandfunk und Joe Keser dazu kam, dann wird so jemand dann mehr in die Zange genommen. Möglicherweise ist es die bessere Strategie, um erstmal sachte anzufangen.
Damit du als Öffentlich-Rechtliche da auch ein bisschen besser bei all diesen Lügenpresse-Leuten.
Ja, ich weiß es nicht, aber wir haben ja die Gelegenheit, wir können ja mit Karin Mioska sprechen, denn sie ist ja am Mittwoch bei uns und da freuen wir uns drauf.
Gucken mal, wer da spricht.
Auftritt in Saarbrücken. Umstrittener Musiker überrascht bei Pocher-Show in der Saarlandhalle. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung. Oliver Pocher gab am Samstag eine Show in der Saarlandhalle. Zum Finale kam überraschend ein Musiker auf die Bühne, der in Deutschland mittlerweile höchst umstritten ist. Also, liebes Kasper, heißt das Programm von Oliver Pocher in der Saarlandhalle. Herzlichen Glückwunsch. Und am Ende kam Xavier Naidoo auf die Bühne. Toll. Also,
ist das schlimm, wenn ich sage, ich finde, er hat immer noch die beste Stimme in ganz Deutschland?
Nö, das ist ja wahr. Es ist ja wahr. Da bist du übrigens derselben Meinung wie Oliver Pocher, der sagt, ich finde, das für mich der beste Sänger. Vielen Dank für das Vertrauen und deinen Auftritt heute. Nur, ich meine, klar, also Michael Jackson, tolle Stimme.
Kunst vom
Kelly,
Künstler-Trend.
Fantastischer Sänger. Die Stimme sagt jetzt relativ wenig über das moralische Verhalten aus.
Wäre auch schön, hätte ich wie Olli Polaks Mutter gesagt. Also, ich mag seinen Charakter, sein Werk nicht so sehr.
So wie als ich mit Olli Polak damals im Savoy-Theater in Düsseldorf gespielt habe und wir haben live auf der Bühne bei Olli Polaks Mutter angerufen und gesagt, Frau Polak, wie finden Sie eigentlich Woody Allen? Und sie sagte, ja, Woody Allen, ich weiß nicht, seine Filme mag ich nicht, aber ihn als Typen finde ich gut. Fantastisch. Also erstmal muss man sagen, natürlich hat Xavier Naidoo vor allen Dingen in den Corona-Jahren einen unglaublichen verschwörungstheoretischen Blödsinn erzählt und hat sich mehrfach heftigst antisemitisch geäußert und wurde deswegen auch völlig zu Recht aus dem öffentlichen Diskurs verbannt. Jetzt muss man dazu sagen, er war bei einer Live-Bühnenshow von Oliver Pocher. Ich finde, da muss man trotzdem sagen, da muss aber auch die Strafe dem Vergehen angemessen sein. Ich finde, danach ist der Mann jetzt auch wieder. Also, es muss ja aber irgendwann, je nachdem, was es für ein Vergehen gab, also die Leute, die sich darüber aufregen und die natürlich wie üblich dann die Kommentare ins Internet schreiben, da muss man ja immer die Gegenfrage stellen, was erwartet ihr denn, dass der jetzt die letzten 30 Lebensjahre jetzt komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden bleibt? Oder gibt es für solche Leute, Xavier Naidoo hat ja vor 2 Jahren sich schon reuig gezeigt in einem Video und ist danach, soweit ich weiß, auch nicht mehr aufgefallen als Antisemit oder so. Aber sollen diese Leute dann einfach für immer verschwunden bleiben? Was ist denn die Konsequenz? Oder muss es für diese Menschen in diesem Falle auch, nachdem sie offensichtlich sanktioniert wurden, mindestens gesellschaftlich, kann es da nicht dann auch einen Weg zurückgeben?
So irgendeine Art von Abbitte, weiß es auch nicht. Also vielleicht will sich ja der Zentralrat der Juden mit ihm treffen, oder?
Ja, das sind ja immer die ärmsten Schweine, die müssen dann immer irgendwie für so einen öffentlichen Termin, so wie die arme Charlotte Knobloch, die dann immer irgendwelche Termine machen müssen mit Aiwanger und Co.
Und Fotostunt,
ja. Ja, fürchterlich, fürchterlich. Ich glaube, wäre das in dieselbe Zeit gefallen und Xavier Naidoo mit seinem Zeug in der Öffentlichkeit gewesen, die Cannabis-Legalisierung hätte es niemals gegeben. Wären diese Dinge in denselben Zeitraum gefallen. Er hätte, glaube ich, im Alleingang dafür gesorgt, dass Cannabis in Deutschland niemals freigegeben worden wäre.
Söder sollte ihn nutzen.
Endgültig zu weit gegangen.
Joke und Klaas zeigen Antilopen am Wasserloch. ProSieben-Fans rasten aus. Das berichtet die TZ. Also herzlichen Glückwunsch an Joko und Klaas an dieser Stelle. Sie haben für 24 Stunden die Kontrolle übernommen über ProSieben. Sie waren Programmdirektoren, haben ein wirklich sehr, sehr witziges Programm gemacht. Unter anderem haben sie das Sat.1 Frühstücksfernsehen gecrashed. Sie haben mit Jonathan aus dem Café bei Studio Bummens und Florida TV, da am Firmensitz, haben sie ihr eigenes kleines Café, Latte Art mit ihnen gemacht. Feiner Kerl, super Barista. Schön, dass er auch mal ein kompetenter Mann von Florida TV ins Fernsehen durfte. Sie haben alte Clips von Arabella gezeigt, die beste und die schlechteste Simpsons-Folge aller Zeiten. Und dann haben zum krönenden Abschluss am Sonntagabend noch eine Show gemacht. Wie heißt die Sendung? Ein sehr gutes Quiz.
Eine Game Show.
Also, das haben sie schon gut gemacht.
Schick in Anzügen und Jokos Schuhe, diese.
Ja, fantastisch.
Super Mario Schuhe, ja, in XXL.
Völlig absurd. Und ich möchte mich der Meinung von Per Schader von DWDL anschließen, der schrieb, macht live und linear das Fernsehen quasi unschlagbar, und seine These, die er dort äußert, ist auch die, der ich mich selber anschließen würde, nämlich, dass gerade das Live-Fernsehen, das Live-Event, wie es jetzt Joko und Klaas gemacht haben, oder auch letztens, als in der Jauch-Schöneberger-Gottschalk-Show sie einfach live mit irgendwelchen Prominenten telefoniert haben, dass das natürlich die eigentliche Stärke von linearem TV ist, nämlich das Live-Event.
Genau, so Live-Sport oder
genau,
sowas.
Das ist das Einzige, Unberechenbare. Genau. Das ist es ja. Und das ist genau das, was lineares Fernsehen absetzt von Netflix und Prime und Co., wo du natürlich, wenn auch hochwertige, Konserven zu sehen bekommst. Und das ist schon was Besonderes. Und ich finde, das haben sie wirklich toll gemacht. Ist allerdings auch, dass es möglich war, das bei ProSieben zu machen auf dem Sonntag, zeigt natürlich auch, dass sich da ein Zeitfenster geöffnet hat, in dem die großen Sender ProSieben, Sat.1, RTL, quotenmäßig mittlerweile
resigniert haben.
Ja, naja, klar, sagen, dass sie so auf dem Trockenen laufen, dass sie sagen, wisst ihr was, ihr macht das jetzt mal. Und viel schlimmer als sonst, vor allen Dingen in der sogenannten Daytime wird es auch nicht sein. Und heute kommen die Quoten, und ich gehe fest davon aus, dass die signifikant besser gewesen sein werden, als das sonst bei ProSieben/Sat.1 der Fall sein. Also herzlichen Glückwunsch. Tolle Sache.
Echt gut.
Das gibt's doch gar nicht.
Horror auf dem Bauernhof. Raben töten Gänse und Kälber. Pass auf jetzt. Das ist Express, eine österreichische Seite. Ich möchte nochmal die Headline vorlesen, ja? Horror auf dem Bauernhof. Raben töten Gänse und Kälber tot. Jetzt muss man dazu sagen.
Und wir Ausländer sollen ein gutes Deutsch sprechen.
Ja, jetzt muss man sagen, der österreichische Express ist intellektuell nochmal so 3 Stufen unter Tag 24 und Promiflash, deswegen wundert es nicht. Szenen wie aus einem Hitchcock-Film in Brandenburg terrorisieren Kolkraben einen Bauernhof. Die Vögel greifen Gänse und Kühe an, sogar Neugeborene werden nicht verschont. Die Landwirte sind verzweifelt und die Behörden ratlos. Also die Raben gehen halt auf alles los, was sich bewegt, hacken Gänse tot. Da gab es ja zwischenzeitlich auch Gänsezucht, die haben sie schon eingestellt, weil sie hat da gar keinen Sinn. Die Raben killen ja einfach alles. Und das Problem ist ja auch, diese Kolkraben, die stehen unter Naturschutz, unter Artenschutz, die dürfen nicht einfach getötet werden.
Die Info fand ich auch gut, dass der erste Impuls ist, wir würden die gerne alle abknallen, aber die stehen unter Naturschutz.
Die Raben, wir müssen die Raben alle abschießen. Der Problemrabe. Der Problemrabe. Der Hubert Aiwanger. Also wenn das in Bayern, da wäre natürlich, also
die wären schon weg.
Genau. Es gibt übrigens eine schöne Formulierung, also die können die nicht abknallen, aber man kann sie natürlich sie abzuschrecken. Oder wie der österreichische Express berichtet, Vergrämungsmaßnahmen wie Lautsprecheranlagen oder Schreckschussgeräte haben bisher keinen Erfolg gezeigt. Vergrämungsmaßnahmen finde ich fantastisch.
Echt gutes Wort.
Muss man mal irgendwo auch benutzen, wenn der Anzeigenhauptmeister irgendwo durch die Gegend fährt, dass man Vergrämungsmaßnahmen.
Kann man die nicht, wie Hannes Jenicke das so mit den Tieren so sagt, so kastrieren, kann man die irgendwie selber weniger werden.
Ja, das ist natürlich auch. Aber Kolkraben sind auch hart. Also Raben, ich habe dir ja das Video geschickt, wo ein Rabe gegen jemanden Tic-Tac-Toe spielt. Also
die sind so intelligent.
Die sind super intelligent.
Das heißt auch, wenn du dich mit einem anlegst, der sagt es den anderen und dann jagen die dich. Also 100%. Die lassen nicht mehr locker.
Richtige Drecksviecher, also richtig schlau halt eben auch.
Schlaue Drecksviecher, ja.
Raben sind ja so schlau, sind, glaube ich, die einzige Vogelart, wobei Möwen traue ich auch alles schlecht dazu, die so clever sind, dass die gegenseitig sich verarschen, ihre Artgenossen verarschen, im Sinne von irgendwo was hinlegen und es wieder wegnehmen und der Rabe dann glaubt, da sei immer.
So also, Nelson-mäßig, haha.
Ja, und wir selber haben ja mal einen Bericht gesehen bei Hallo Deutschland.
Oh mein Gott.
Wo ein Rabe namens Paul einfach, also dieser Bericht war irgendwie 10 Minuten lang und wir saßen
total langweilig und öde, so ein Pärchen, das so einen Raben wieder aufgepäppelt hat und dieser Rabe lebt jetzt bei denen und alles ganz süß, aber langweilig.
Ja.
Und dann nach 18 Minuten kommt dann das Allerbeste.
Der Rabe kann sprechen.
Er kann sprechen und kann den Namen, das ist der Besitzer.
Nein, seinen eigenen Namen.
Genau, er heißt Paul und wie hat er ihn ausgesprochen?
Ja, also wir gucken 9 Minuten diesen total langweiligen Bericht. Auf einmal fängt der Rabe, am Ende des langen Beitrags fängt der Rabe an zu sprechen, sagt einfach plötzlich ins Nichts, Paul.
Und du und ich mit unserem gelangweilten Gesicht schauten einander wirklich so perplex an und dachten, wäre es nicht besser, diesen ganzen Beitrag damit zu starten?
Richtig.
Das ist absurd. Das ist
völlig absurd.
Der Trick der Woche.
Peking-Halbmarathon 2024. Chinese He Ji gewinnt, weil afrikanisches Trio ihn vorlässt. Alle disqualifiziert, das berichtet Eurosport. Skandalrennen in China. Beim Halbmarathon in Peking hat ein afrikanisches Trio den Chinesen He Ji vor sich gewunken und ihn als Ersten ins Ziel laufen lassen. Die Kenianer Willy Mangat und Robert Keta sowie der Äthiopier Dejene Hailu wurden von der chinesischen Sportfirma X-Tab als Tempomacher engagiert, ohne dies zuvor mitzuteilen. Alle 4 Läufer sind nachträglich disqualifiziert worden.
Leute,
also, EG, herzlichen Glückwunsch. Ne?
Leute, bitte schaut euch dieses Video an. Weil als ich diesen Bericht zuerst gelesen hatte, die erste Meldung, dachte ich, das wäre irgendwie so ein abgekatertes Spiel, dass dieses afrikanische Trio diesen Chinesen vorlässt oder so.
Ja.
Und es komisch wirkte, weil die 3 erst sehr schnell waren und dann langsamer.
Das ist richtig.
Dann sahen wir das Video und du siehst einfach, wie dieser eine dem Chinesen richtig gestikuliert, komm schnell vor uns.
Ja, so wie ich, wenn ich im Straßenverkehr einen vorlasse und der dann aber nicht sofort losfährt, wo man dann so einen Hals sagt, ich meine so, ja komm, sieh zu, komm.
Ja. Und ich konnte es gar nicht fassen, wie dämlich man ist,
richtig,
das so offensichtlich zu machen, dass das abgesprochen ist.
Aber für $5,500 Preisgeld, also das gibt's ja jetzt erstmal für Hygiene nicht, jetzt wird das Ganze untersucht. Die
aber
Afrikaner sind alle disqualifiziert worden bereits.
Alle sind disqualifiziert.
Sind alle disqualifiziert
worden.
Genau,
und ich kann mir einfach vorstellen, wie du schon sagst, das Preisgeld ist jetzt auch nicht so hoch, dass der Chinese, der ja glaube ich auf Rangliste 85 oder so ist.
Ist auf Platz 75, was so die Marathoniken weltweit angeht.
Ja.
Also ist nicht so schlecht.
Nicht so schlecht, aber die anderen sind bestimmt besser als er.
Ja.
Und dann wird er denen gesagt haben, Leute, ich gebe euch so und so viel Geld, wenn ihr mich vorlasst. Das könnt ihr dann aufteilen und echt gut. Alles Gewinner.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Jetzt kommt ein Text von 2011 und der vermengt ein bisschen das, wir sind mit Kant, mit einem Philosophen gestartet und zwischenzeitlich bei der FDP abgebogen und irgendwie kommt hier alles zusammen. Post von Wagner. Lieber Philosoph Richard David Precht. Als zungenschnellster Talkgast sind Sie inzwischen ein Klassiker. Bei Anne Will jedoch verbreiteten Sie am Mittwoch geistigen Müll. Sie forderten ein soziales Pflichtjahr für Rentner. Also 65-Jährige ab in die Altenbetreuung, Migrantenkinder, Deutsch lehren, jemandem, der nicht mehr lesen kann, die Zeitung vorlesen. Wenn nicht, dann Rentenkürzung. Was für ein Klugscheißer sind Sie. Wer 40 Jahre gearbeitet hat, hat das Recht, müde zu sein. Ich mag die alten Leute, wenn sie zusammensitzen. Ich mag ihre abgearbeiteten Hände. Ich mag, wenn die Alten nach Mallorca fliegen. Ich glaube, Sie haben genug gearbeitet für unsere Gesellschaft. Sie, geschniegelter, hübscher, klugscheißer Philosoph, glaube ich, haben niemals gearbeitet. Man muss nur ihre Hände anschauen. Elegante, klavierspielende Hände. Ihr aufgeknöpftes, weißes Hemd. Ihr gepflegtes, auf die Schultern gefallenes Haar. Die Art, wie Sie die Beine übereinander verschränken. Ich denke, Sie haben kein Recht, über Rentner zu sprechen. Sie sind Bestseller-Millionär. Sie sind reich. Sie haben keine Ahnung, wie es Rentnern geht. Was ich Ihnen rate, dass Sie nicht so ein Dauerquatscherautomat im Fernsehen sind. Ich wünsche Ihnen mehr Mhms und Äs in Ihrer Rede. Nachdenken. Mehr nachdenken. Welche Rente kriegt eigentlich ein Philosoph? Der Philosophen Precht würde ich keinen Cent zahlen. Herzlichst, hier Franz Josef Wagner.
Da kam dann keine Wende mehr, gell?
Nee, da war keine, da war kein Ich mag sie oder so. Nee, nix da, gar nichts. Gar nichts. Da bleiben mir eigentlich nur noch zwei Dinge zu sagen. Ich begrüße zwei Gäste in meiner Sendung heute bei NTV. Aleph Doğan und
Toni.
Toni Hofreiter.
Ah, wie gut.
Ja, freue ich mich sehr drauf. Und an dieser Stelle verweise ich auf meinen Partner vom Fußball MML, Lukas Vogelsang. Sein neues Buch Nachspielzeiten ist draußen. Große Empfehlung. Werden wir auch bei Fußball MML heute noch drüber sprechen. Und natürlich über Nagelsmann, die Bayern und
Leverkusen.
Ja, fantastischer Autor, super Typ. Geht's und kauft euch das Buch. Also, bis denn.
Bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee.
Um Gottes Willen, das haben wir ja völlig vergessen. Er sieht nicht nur so aus, er ist nicht nur seine deutsche Entsprechung, er ist auch genauso alt wie Brad Pitt. Deshalb sagen wir an dieser Stelle ganz herzlich Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Hajo Schumacher.
Wie herzlich.
Ja, toll.
Mit dem Nachnamen?
Ja. Happy Birthday to you. Alles Liebe, alles Gute. Und die Frage, wovor läufst du davon?
Marathon.
Ja, nix hier. Demi Marathon hier. Komm.
Fee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.